Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview geht online. Heute bin ich zu Gast im Rahmen der Glückfinder auf Deutschland-Tour in Kiel beim lieben Uwe Löbermann. Hallo, lieber Uwe.
Moin.
Moin. Uwe, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über deinen Weg zu sprechen, was du machst. Ich war im Linux-Hotel und habe da eine Cola getrunken. Und dort gab es keine Coca-Cola, sondern dort gab es Premium-Cola. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die ist aber lecker. Und dann hat der Geschäftsführer vom Linux-Hotel mir erklärt, dass das auch eine super spannende Geschichte ist, wie diese Premium-Cola gegründet wurde, beziehungsweise wie sie entstanden ist sozusagen, oder der Gedanke von Premium-Cola, und dass das ein total toller Typ ist, der das macht. Woraufhin ich dich gegoogelt habe und du gesagt hast, hey, Deutschland-Tour, da kommst du zwar nicht mehr in Hamburg jetzt vorbei, das hat sich leider nicht ergeben, aber du hast dich auf den Weg von Hamburg, wo du sozusagen wohnst, auf den Weg gemacht hier nach Kiel, um mir im Rahmen der Tour noch dein Interview zu geben. Dafür erstmal vielen lieben Dank.
Gerne.
Und jetzt freue ich mich auf deine Geschichte. Uwe, du lagest einen Tag in der Badewanne. So hat man das mir auch erzählt. Ich gebe so wieder, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und hast deine damalige Lieblingscola, nämlich Afri-Cola, getrunken. Und hast dich gewundert, dass da irgendwas anders gemacht wurde.
Genau, also der Geschmack, den ich kannte, der war anscheinend irgendwie verändert worden. Und die Wirkung, die ich gerne gehabt hätte, wollte sich nicht einstellen. Das heißt, die hatten offensichtlich das Rezept verändert, ohne mich als Kunden zu informieren. Und das fand ich irgendwie dreist.
Weil wenn ein Unternehmen sowas macht, ohne dich als Kunden zu informieren, ist dreist.
Ja, cool. Ja, also ich trage doch das Unternehmen durch meine Flaschenkäufe, war so mein Gedanke. Mhm. Also habe ich doch bitte ein Recht, da informiert zu werden, wenn die das ändern. Mhm. Und eigentlich, das kam dann später, nach und nach, habe ich auch ein Recht, finde ich, bei den Unternehmensentscheidungen mitzuwirken, wenn ich da ein Teilhaber bin durch einen Kauf.
Eines Kasten Cola, also mehrere Kasten Cola im Jahr.
Genau.
Und das hat dich geärgert und daraufhin hast du dich bei Afri-Cola gemeldet.
Genau, dann habe ich 2 Jahre lang versucht, mit denen irgendwie einen Weg zu finden, eine Mitbestimmung aufzustellen.
2 Jahre?
Ja, man sagt mir eine gewisse Sturheit nach.
Das ist der Kracher. Also du hast 2 Jahre lang versucht, mit Afri-Cola einen Konsens zu finden, da eine Mitbestimmung zu erwirken. Du hast sogar, heute würde man sagen, eine Community versucht zu gründen oder gegründet.
Genau.
Mit mehreren Gleichgesinnten, die das ähnlich sahen wie du.
Genau, das war im Dezember 99, fing das an. Mhm. Da habe ich als Einzelner eben versucht, da mit dieser AG einen Weg zu finden. Und die haben mich natürlich nicht für voll genommen. Klar, mhm. Dann meldet sich ein Einzelkunde, der mal eine Flasche gekauft hat. Das hat die nicht interessiert. Also dachte ich, ich brauche irgendwie eine größere Gruppe, um eine Stimme mit Gewicht zu bekommen. Und habe eine Homepage aufgemacht. Interessengruppe Premium hieß das. Und habe dann versucht, über damals Bannertausch, E-Mail-Newsletter und Pressearbeit irgendwie mehr Leute zu sensibilisieren, dass wir da ein Mitbestimmungsrecht haben sollten. Mhm. Und hatte dann zum Schluss, nach 2 Jahren, 780 Leute in so einem E-Mail-Verteiler, die so in dieser Community waren, würde man vielleicht heute sagen. Und dann haben die mich eben schon doch ernst genommen und die haben sogar jemand eingestellt damals, der mich betreuen sollte. Der hieß bei denen der Krisenmanager. Also Kunden wollen reden, das ist gleich eine Krise. Ne? Und letztlich war ich aber erfolglos, weil die das nicht wieder geändert haben und auch keine Mitbestimmung erlaubt haben. Mhm.
Das heißt, es ist so geblieben.
Genau.
Nun würde dann der ein oder andere vielleicht sagen, okay, es hat mich gestört, ich habe was gesagt. Ich habe sogar noch eine Community gegründet und noch Gleichgesinnte gefunden, die es auch gestört hat. Ich habe 2 Jahre lang gekämpft. Dann habe ich das Feedback bekommen, es geht nicht. Und dann würden manche kapitulieren. So aber nicht Uwe Löbermann. Nein, der Uwe, der macht was ganz anderes. Was hast du dann gemacht?
Ich habe den Tipp bekommen, dass es ziemlich leicht ist, selber eine Cola zu gründen. Mhm. Man muss sich im Prinzip nur einen Siruplieferanten suchen, einen Abfüllbetrieb suchen, der den Sirup mit Zucker, Wasser, Kohlensäure in Flaschen verarbeiten kann. und irgendwie so typischerweise 25.000 Euro mitbringen für die ersten 50.000 Flaschen. Mhm. Die hatte ich nicht. Also habe ich mit dem Abfüller geredet, den ich dann gefunden hatte, der früher Afri gemacht hat. Mhm. Hab dem erzählt, dass ich da schon 2 Jahre lang am Ball geblieben bin. Daraufhin hat er gesagt, okay, mit 1.000 Flaschen kannst du anfangen, also 2.000 Mark damals. Mhm. Die hatte ich gespart. Mhm. Und dann war ich so cooler Produzent plötzlich. Und musste dann Dinge entscheiden. Was kostet das nachher? Wer liefert das an wen? Zu welchen Konditionen? Mhm. Wo wollen wir überhaupt hinliefern? Welche Art von Kunden? Wie soll die Homepage aussehen? Das Etikett? Alle möglichen Dinge, die ich plötzlich bestimmen sollte. Mhm. Als jemand, der gar keine Ahnung hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und noch dazu hatte ich so ein Bild, dass Menschen, es ist bis heute mein zentraler Treiber, gleichwertig sein sollten. Mhm. Ganz grundsätzlich, ganz pauschal, auch in der Wirtschaft. Mhm. Was aber typischerweise nicht der Fall ist. Also als Inhaber von etwas hast du oft das Recht eben, über andere Menschen zu bestimmen, über die Mitarbeitenden zum Beispiel. Als großer Kunde kannst du typischerweise mehr Macht ausüben als kleiner Kunde. Und als interner Partner in einem Unternehmen bist du meist mehr wert, hast mehr Einfluss als externe Partner. Mhm. Aber das sind alles künstliche Abgrenzungen für Menschen. Und das sind ja alles Menschen. Also würde ich sagen, ich will gar nicht über andere Menschen bestimmen, sondern ich will maximal, so gut ich kann, denen eine Orientierung geben, aber dann alle Entscheidungen im Konsens treffen. Also so lange reden, bis wir uns einig sind, bis keiner mehr Nein sagt. Mhm. Und das habe ich von Anfang an so gemacht. Habe also alle Lieferanten, alle Kunden, alle Endkunden auch eingeladen. Bei jedem Thema, was auch von jedem aufgeworfen werden kann, da gibt es keine Filter, mitzureden und so lange mit uns zu reden, bis wir uns einig sind.
Und das hat funktioniert?
Genau. Das war das erste Jahr, haben wir dann so Plenumsabende gemacht im Pudelclub in Hamburg. Dann kamen nach und nach andere Städte dazu, die auch beliefert wurden. Dann haben wir es auf einen Mailverteiler verlegt. Und seit 1,5 Jahren ist es ein Forum. Und das Entscheidungsverfahren ist aber vom ersten Tag unverändert. Wir reden so lange, bis niemand mehr das Veto sagt. Mhm. Und das klingt wahrscheinlich irgendwie unmöglich. Mhm. Mit nach letztem Stand 1.700 gewerblichen Partnern, die wir gesammelt haben. Mhm. Wir liefern in 200 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir haben letztes Jahr 1,4 Millionen Flaschen bewegt. Also das ist nicht ganz klein mehr, das Unternehmen. Mhm. Und bis heute entscheide ich praktisch nichts alleine, sondern ich lade alle ein, bei allen Fragen mitzureden.
Wahnsinn. Das ist auch ein wesentlicher Punkt deiner gesamten Firmenphilosophie. Nicht nur das Mitreden, sondern bei euch wird über alles gesprochen, bis hin zum Geld. Also ihr habt alles sozusagen im Kollektiv entschieden.
Genau. Also Geld ist gerade ein gutes Stichwort. Wir haben gerade heute ist der Beschluss fertig geworden, dass wir wieder den Einheitslohn anheben. Wir haben also 18 Euro brutto pro Stunde, die wir an alle Leute zahlen, die da irgendwas arbeiten. Und Ergänzung gibt's nur für Eltern. Mhm. Wenn du ein Kind hast, brauchst du einfach mehr Geld für das Kind, um das zu versorgen. Für Menschen mit Behinderung, die kriegen Zuschläge nach Behinderungsgrad. Und für Menschen, die sich einen Arbeitsplatz mieten wollen irgendwo. Mhm. Und daraus kann man schon ableiten, dass wir auch kein richtiges Büro haben. Also jeder arbeitet wo und wann und war auch weitgehend, was er oder sie möchte. Mhm. Und Geld ist auch nur ein Lohn in unserer Betrachtungsweise. Mhm. Wir haben also mindestens 5 weitere. Mhm. Der zweite Lohn wäre Sicherheit durch sehr viele kleine Partner, die alle freiwillig dabei sind, weil wir auch keine Verträge haben, habe ich noch gar nicht gesagt. Also alles auf freiwilliger Basis. Mhm. Dann der dritte Lohn wäre Sinn der Tätigkeit. Mhm. Wir sind eigentlich nicht mehr Getränkehersteller, sondern unser Job ist, uns um alle Beteiligten so zu kümmern, dass die freiwillig bleiben, dass sie zufrieden sind. Mhm. Davon kann man leben, was ich total irre finde immer noch. Und dann sind noch so Themen wie Reichweite für die eigenen Botschaften. Mhm. Ich habe über 550 Veranstaltungen hinter mir aller Art. Mhm. Bildung, dass kein Tag gleich ist, dass ich also immer was Neues machen kann. Waren das schon 6?
Das waren,
Geld, ich, Sicherheit, sicher. Sinn, Reichweite, Bildung. Da fehlt einer. Ich weiß aber gerade nicht, welcher. Freiheit fehlt.
Freiheit.
Genau. Die Freiheit, hier mit euch zu sitzen oder es sein zu lassen. Mhm. Wenn ich nicht mehr mag, kann ich jederzeit gehen. Kann mir keiner was vorschreiben. Mhm. Tolle Freiheit, die ich sonst nicht habe als Angestellter. Mhm.
Du hast, als wir kamen, gesagt, Mensch, jetzt treffe ich den Glückfinder. Und tatsächlich, als ich auf euch gewartet habe, denn wir kamen ein bisschen später, ist mir bewusst geworden, so glücklich, wie ich jetzt gerade bin, war ich im Gesamtpaket noch nie.
Ja.
Und es ist schon fast ein bisschen unheimlich.
Ungewohnt. Ungewohnt. Auf jeden Fall, ja.
Ja. Man sucht so ein bisschen den Haken. Ja.
Exakt.
Kann doch nicht sein. Du hast es eben gesagt, es ist abwechslungsreich, was du machst. Bei dir ist kein Tag wie der andere. Das ist dem geschuldet, du hast sehr früh angefangen zu arbeiten. Und hast sehr viele Jobs gemacht. Also sag mal, ich weiß jetzt nicht mehr alle, aber bis zu deinem 24. Lebensjahr vom Drumzählerableser über
Bauarbeiter,
Barkeeper, Transportfahrer, Menschen transportiert. Also sozusagen ganz viele Jobs gemacht. Und für dich war es jetzt wichtig, und jetzt bist du sozusagen Getränkehersteller.
Jein. Also offiziell ja, aber meine Rolle heißt zentraler Moderator.
Zentraler Moderator eines Getränkeherstellers. Hätte ich dich vor 10 Jahren getroffen und hätte gesagt, zentraler Moderator eines Getränkeherstellers, das wird deine Berufung sein. Da stehst du morgen aus dem Bett aus, springst raus, bist froh, dass du das machst sozusagen. Musst eingebremst werden, dass du am Wochenende aufhörst zu arbeiten, weil es einfach super viel Spaß macht, mit so tollen Menschen zusammen zu sein, eine sinnhafte Tätigkeit zu haben. Hättest du das als deine Berufung erkannt?
Also vor 10 Jahren hätte ich es vielleicht geahnt, weil da gab es das Unternehmen ja schon 4,5 Jahre.
Okay, dann vor 15 Jahren.
Aber vor 15 Jahren hätte ich es auf keinen Fall geahnt. Ich hatte so eine Vorstellung, dass ich an 5 Arbeitstagen die Woche 5 unterschiedliche Dinge mache. Mhm. Montags Bau, dienstags Barkeepen, mittwochs Skateboard fahren für Geld, donnerstags vielleicht Billard spielen für Geld oder Behinderte betreuen und freitags irgendwas anderes machen. Mhm. Lok führen, Lok fahren oder so. Mhm. Da hätte ich das nicht klar sagen können. Und das, nach 4,5 Jahren sozusagen, da wäre schon gegangen, weil ich ja 7,5 Jahre lang das aufgebaut habe, ohne selbst was damit zu verdienen. Und 8,5 Jahre, bis ich dann davon leben konnte. Und da zeigt sich auch wieder so eine gewisse Grundsturheit, sage ich mal.
Genau, es ist eine Grundsturheit, aber es ist auch deinem Grundbedürfnis, einem deiner sehr hohen Werte sozusagen geschuldet, der Sicherheit. Du hast damals, als du auf die Idee kamst, deine eigene Cola sozusagen zu produzieren, nicht gesagt, jetzt breche ich alles ab und stürze mich in die Getränkeindustrie, sondern du hast es weitergemacht, was du gemacht hast, und hast es quasi berufsbegleitend aufgebaut.
Genau. Das hatte den Grund, dass ich einerseits dachte, es wäre dumm, das so zu tun, weil ich ja noch überhaupt gar keine Erfahrung und Ahnung von der Getränkewirtschaft habe. Also wäre es Quatsch, mich da voll drauf zu stürzen, sondern im Gegenteil, ich brauche irgendwie Zeit, um mich da rein entwickeln zu können. Und das will ich so schnell machen, wie ich es schaffe, und nicht schneller. Mhm. Und der typische Gründungsweg wäre ja der, dass man sich irgendwie einen Finanzierungsplan aufstellt und sich Geld leiht und so ein Dreijahresplan,
genau,
so ein Dreijahresplan typischerweise, und damit auch Zeitfenster eingrenzt, in dem man den Break-Even schaffen muss. Mhm. Und dadurch ganz viel Druck sich selbst aufbaut zu einer Phase am Anfang, wo du noch gar keine Ahnung hast und keine Erfahrung und auch gar nicht die Fähigkeiten, um sowas zu betreiben. Mhm. Und das fand ich irgendwie dumm und wollte es nicht so machen.
Mhm. Also hast du es anders gemacht, du hast es berufsbegleitend aufgebaut. Hast du dir denn irgendwo Hilfe geholt? Also gab es denn Getränkefachmänner, die du um Rat gefragt hast? Oder gab es denn Freunde, die gesagt haben, hey, wir machen da mit, das klingt toll?
Dadurch, dass ich von Anfang an alle Entscheidungen mit allen Leuten getroffen habe, habe ich natürlich auch deren Meinungen, Wünsche und Erfahrungen bekommen dürfen. Mhm. Und da waren natürlich auch Leute dabei, die schon 20 Jahre Logistik gemacht haben zum Beispiel. Mhm. Die haben dann erklärt haben, wie sowas funktioniert. Mhm. Mhm. Und ich habe es aber dann nicht alles so übernommen, sondern ich habe schon die Informationen gesammelt und die Meinung auch gesammelt, aber dann doch öfter mal wieder eigene Wege draus eingeschlagen. Mhm. Ein Spediteur erklärt dir zum Beispiel ganz klar, warum Mengenrabatte eine gute Idee sind. Mhm. Weil du einfach mit dem Beladen eines vollen LKWs weniger Arbeit hast als mit 5 einzelnen. Das braucht auch eben weniger Fahrzeuge, weniger Zeit, weniger Kundenbetreuung und so weiter. Deswegen kriegt der große Händler einen besseren Preis. Das führt aber dazu, dass große Händler auch noch vom Hersteller einen Mengenrabatt erfragen und dann 2x mehr verdienen, nur weil sie groß sind. Mhm. Was wiederum der Gleichwertigkeit von Menschen widerspricht. Mhm. Also haben wir einen Mengenrabatt in der Logistik gelassen, nämlich den für die LKW, damit das für die Umwelt gebündelt gefahren wird. Das ist okay. Aber wir geben darüber hinaus keine Mengenrabatte, weil wir einen anderen Anreiz ins System geben wollen. Wir geben Anti-Mengenrabatte, damit kleine Händler vergleichbare Belastungen haben wie die großen.
Mhm. Spannend. Ihr macht nicht nur das anders, Anti-Mengenrabatte, das Wort, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber ich finde es ziemlich spannend. Du hast auch gesagt, unser Unternehmen ist nicht wie ein klassisches Unternehmen auf Gewinnmaximierung aus oder überhaupt Gewinn, noch nicht mal Gewinnmaximierung, sondern noch nicht mal auf Gewinn erzielt. Du hast gesagt, wenn wir Gewinn machen, haben wir irgendwas falsch gemacht.
Genau. Also Gewinn ist für mich das, was über ist, wenn wir alle Leute bezahlt haben, alle Zutaten bezahlt haben, alle Dienstleister bezahlt haben, 1 Cent pro Flasche für Krisen zurückgelegt haben. Das sollte man auch tun als Unternehmer. So, und wenn dann immer noch Geld über ist, dann kann ich als Inhaber am Jahresende hingehen und diesen Gewinn einstreichen. Mhm. Minus Steuern habe ich dann mehr Geld verdient. Mhm. Und das würde mir 2 Anreize setzen. A, mehr Geld von Kunden nehmen als eigentlich nötig für die Summe an Zutaten und Arbeit und Krisenabsicherung. Mhm. Und B, den Leuten, die wir bezahlen, weniger geben, damit mein Anteil steigt. Und das würde mich zu einer Ungleichbehandlung führen, die ich ja nicht will, wenn ich Menschen gleichwertig finde. Ich finde mich selber ja auch gleichwertig. Also haben wir Einheitslöhne und keine Möglichkeit für mich oder für jemand anders mehr zu verdienen, indem man von anderen zu viel nimmt oder anderen zu wenig gibt.
Diese Gleichberechtigung oder diese Gleichgewichtung sozusagen, das ist etwas, was du mitgenommen hast aus der Zeit, als du über 30 Jobs hast und in verschiedenen Branchen gearbeitet hast, dass du schon damals sozusagen die Frage gestellt hast, warum blickt der Unternehmer auf den Maurer und umgekehrt, aber auch der Maurer auf den Unternehmer herab und jeder sagt, der ist nicht so gut wie ich.
Genau.
Also warum scheint es da ein Ungleichgewicht zu geben?
Ja, warum denn eigentlich?
Nicht nötig.
Nee, wir brauchen Maurer. Wir brauchen auch Anwälte in dieser Gesellschaft. Und ich sehe jetzt nicht, warum man da, das sind ja Menschen, also warum sollen die unterschiedlich viel wert sein? Oder unterschiedlich viel Macht bekommen oder unterschiedlich viel Lohn bekommen? Verstehe nicht.
Und so ist das bei dir auch. Und wenn du jetzt sagst, und das fand ich spannend, wir haben Gewinn erwirtschaftet, dann habe ich entweder von meinen Kunden zu viel verlangt oder meinen Mitarbeitern zu wenig gezahlt. Wie reagiert denn dein Umfeld? Ich meine, wenn du jetzt andere Unternehmer triffst, was sagen die zu dir? Sagen die, Mensch, ist eine tolle Idee, oder?
Ist ganz unterschiedlich. Also die meisten Menschen, die ich so kennenlerne, die kennen nur eine BWL, die sie mal gelernt haben. Und die wissen gar nicht, dass man das auch anders machen kann. Das ist immer der größte Spaß sozusagen, denen erstmal den Kopf aufzumachen und zu sagen, schau mal her, du kannst es auch so anpacken. Die allermeisten Menschen, die ich kennenlerne, haben für sich persönlich ein finanzielles Gewinnstreben und wollen dann wirklich auch selbst mehr und mehr und mehr haben und vergessen dabei, dass es eben noch eine ganze Reihe anderer Lohnfaktoren gibt. Also in unserem Bild mindestens 6 insgesamt. Vielleicht gibt es noch mehr, die ich noch nicht weiß, aber eben die meisten Menschen, die ich so kenne, machen Abstriche bei der Absicherung. Wenn sie zum Beispiel einen einzigen Arbeitgeber haben, ist das instabiler, als wenn du sehr, sehr viele Kunden hast. Die machen Abstriche bei der Freiheit, weil sie den Arbeitsort gesagt bekommen und die Tätigkeit gesagt bekommen und auch bis wann was fertig zu sein hat. Und die machen auch Abstriche bei dem Sinn der Tätigkeit und sehen gar nicht, dass dieses mehr Geld gar nicht unbedingt glücklicher macht. Es gibt aus den USA eine Studie, dessen Namen ich immer vergesse. Die haben mal gemessen, wie eigentlich Geld und Glück korrelieren. Und es ist klar, wenn du sehr wenig Geld hast, dann macht ein bisschen mehr Geld einen großen Unterschied. Wenn du 10 Dollar hast, kriegst 10 Dollar dazu, dann steigen deine Möglichkeiten signifikant, damit was zu machen. Wenn du 100 Dollar hast, machen 10 Dollar mehr schon nicht mehr so einen Unterschied. Und bei 1000 Dollar ist es eigentlich egal, ob du jetzt 1010 Dollar hast. Und laut der Studie, wenn ich es richtig erinnere, bei 60.000 Dollar pro Jahr, Jahreseinkommen, ist diese Kurve sozusagen, wird eine Gerade. Egal wie viel Geld du dann noch auf die Menschen wirfst, die werden nicht glücklicher dadurch. Die haben natürlich mehr Möglichkeiten und sich noch ein größeres Auto und noch ein größeres Haus und noch ein Boot vielleicht und was auch immer zu leisten. Aber die werden nicht glücklicher, weil offensichtlich andere Faktoren da eine Rolle spielen. Und für mich gefühlt, mit 18 Euro Einheitslohn sind irgendwie 2,9 knapp im Monat brutto. Davon kann ich mich versichern, davon kann ich mich ernähren, da kann ich mein Dach über den Kopf bezahlen. Ich kann mir Hobbys leisten, ich kann alles tun, was ich will. Ich bin völlig ausreichend versorgt. Für mich sind andere Faktoren viel wichtiger. Ich will meine Absicherung verbessern. Ich will vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten noch haben. Ein bisschen weniger Stress mit dem Zoll zum Beispiel. So, da sind so Faktoren. Also perfekt ist natürlich auch mein Beruf nicht. Aber er ist für mich, ich bin jetzt 40, ist exakt das, wie ich leben und arbeiten will.
Und faszinierend, du wolltest nie Unternehmer werden. Das war nie so sozusagen dein großer Traum. Du bist auch nicht der typische Unternehmer heute, sondern du bist sozusagen der Anti-Unternehmer. Ja? Und es hat sich einfach so ergeben und daraus ist eine wunderbare Geschichte, nämlich die von Premium Cola entstanden, die du sozusagen geschrieben hast.
Jein, also den Beruf, den ich mache, den gab es vorher nicht. Stakeholder-Moderator für gewerbliche Partner, das steht in keinem Lehrbuch. Aber du hast recht, es war nicht geplant. Aber ich hatte doch auf dem Weg immer so eine grobe Vorstellung, wie ich es haben will. Und ich habe ja auch lange darauf hingearbeitet, dass die Vorstellung immer mehr im Prinzip erreicht wird. Nur es gab nie einen exakten Plan, wie genau das auszusehen hat. Das muss es auch gar nicht. Ich glaube, das ist generell im Leben, also so ähnlich fühlt sich das für mich an, wie ein Segelschiff zu fahren. Da kann ich mir natürlich vorher einen Kurs festlegen, den ich irgendwie erreichen will. Und kann mir ein Zeitfenster setzen, bis wann ich das will und so weiter. Und dann fahre ich los und sofort gibt es eine Strömung, die eine Rolle spielt. Wind, dann reißt ein Seil, es wird jemand schlecht an Bord, whatever, da muss ich umplanen. So, das heißt, ich bin gut beraten, wenn ich das Ziel nicht aus den Augen verliere und stur weiter verfolge, aber auf dem Weg eine Flexibilität zeige und eben den Kurs möglichst halte.
Mhm.
Und das ist tatsächlich das, wo ich stolz drauf bin, dass ich auf dem Weg bis heute geradeaus gefahren bin. Ich habe niemanden ausgebeutet, niemanden getreten, niemanden verarscht, niemanden belogen, keine Verträge abgeschlossen, keine Rechtsstreite gehabt. Ich bin meinen Weg gegangen und bin jetzt natürlich noch nicht fertig mit 40. Ich hoffe, ich lebe noch eine Zeit. Aber ich bin genau da, wo ich sein will.
Hm. Wahnsinn. Unglaublich. Uwe, an der Stelle erstmal für deine Geschichte herzlichen Dank. Jetzt habe ich für dich vorbereitet hier...
Ich habe noch einen Satz, den ich sagen möchte, wenn ich darf.
Du kannst noch ganz viele Sätze sagen, weil ich habe für dich noch Fragen vorbereitet. Ach so, okay. Aber hau mal raus.
Okay. Was ich mir wünschen würde, ist, dass meine Geschichte als Inspiration dienen kann.
Mhm.
Für Menschen, die in ihrem Beruf entweder unzufrieden sind oder die vor dem Thema stehen, welchen Beruf sie eigentlich wählen wollen und nicht so richtig wissen, was sie eigentlich wählen sollen.
Da gibt's viele.
Ich vermute auch.
Mhm.
Man muss nicht sich an dem orientieren, was es als Beruf schon gibt. Man kann sich auch seinen eigenen bauen, sozusagen. Es wird vielleicht kompliziert sein, aber es kann letztlich auch ganz einfach sein, auf sich zu hören und dran zu bleiben und mit Geduld oder mit Sturheit, je nach Sichtweise, seinen eigenen Weg zu verfolgen. Und dafür braucht man keinen IQ von 200, den habe ich nicht. Man muss auch nicht besonders gebildet sein, das bin ich auch nicht. Ich glaube, man muss nur sozusagen den Kurs im Auge behalten und geradeaus fahren für sich selber. Da wird man irgendwann ankommen.
Sich selbst treu bleiben?
Ja.
Jetzt gibt's den Job noch nicht. Man hat keine Referenz, man weiß nicht, wird man damit Geld verdienen oder nicht. Du bist dieser Geschichte begegnet, indem du zumindest die ersten Jahre nebenbei Jobs gemacht hast und damit dein Grundeinkommen gesichert hast.
Genau, es war sogar umgekehrt. Ich habe also Vollzeit gearbeitet, zuletzt als Übersetzer, und habe nebenberuflich das Unternehmen aufgebaut, damit das Zeit hatte zu reifen und ich auch Zeit hatte, mich da reinzuentwickeln und das so schnell aufzubauen, wie ich konnte, aber nicht schneller.
Gib mir doch bitte mal kurz ein Zeitfenster. Wie viele Jahre hast du aufgebaut, ohne einen Pfennig Geld zu verdienen?
7,5.
Du hast 7,5 Jahre deines Lebens investiert in ein Unternehmen, ohne einen Pfennig Geld daraus zu ziehen. Nur der Vision folgend, dass das was Gutes ist, die Grundintention eine gute ist, das Unternehmen so zu führen, auf diese Art und Weise, wie es deinen Vorstellungen entspricht, um dann heute jetzt dazustehen und zu sagen, es ist erfolgreich funktioniert.
Ja.
Bombe. Ihr Lieben, an der Stelle hat der Herr Grigori keine Fragen mehr. Außer die Glückfinderfragen.
Okay.
Uwe, was bedeutet glücklich sein für dich?
Für mich ist glücklich sein ein Zustand, den ich bisher nicht wirklich kannte, weil immer irgendwas doch das beeinträchtigt hat. Mhm. Und ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben an dem Punkt. Als Ergebnis eines längeren Wegs, auf dem ich geradeaus gegangen bin und meinen Weg gegangen bin. Und jetzt angekommen bin in einer Situation genauso, wie ich leben will und arbeiten will.
Mhm.
Und das bedeutet für mich auch, dass es mir gelungen ist, sehr viele negative Faktoren aus meinem Leben zu bekommen.
Mhm.
14,5 Jahre Betrieb zum Beispiel mit 0 Rechtsstreiten.
Mhm.
2 Leute in der ganzen Zeit, die ich kündigen musste. Also alle 7 Jahre ein Idiot, mit dem ich zu tun habe.
Mhm.
Ich glaube, ich habe fast keine Feinde.
Mhm.
Quasi niemand, der mir was Böses will.
Mhm.
Kann abends ganz beruhigt einschlafen. Und ja, staune selber darüber.
Sehr cool. Was glaubst du, Uwe? Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Leider nur ich selber.
Spielst du Lotto?
Ja, ich träume von einem eigenen Haus. Das wird aus eigenen Mitteln, glaube ich, nicht stemmbar sein. Deswegen spiele ich doch noch Lotto.
Was glaubst du, macht Geld glücklich?
Nein. Kein Geld kann sehr unglücklich machen oder zu wenig.
Mhm.
Da haben wir immer wieder Leute im Kollektiv, die massive Probleme dadurch haben. Ich kenne es selber auch von früher. Krankenversicherung weg, Wohnung verloren, alles Mögliche. Aber ab einem gewissen Grundversorgungslevel macht mehr Geld nicht glücklicher.
Mm. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil ich meinen Weg gegangen bin und mir letztlich treu geblieben bin dabei.
Mhm.
Und mir selber eine Lebenssituation geschaffen habe, von der ich vorher nicht genau wusste, wie sie aussehen soll, aber jetzt weiß, genau so.
Mhm. Genau so. Wenn Zeitreisen möglich wären, du könntest in der Zeit zurückreisen und deinem jüngeren Ich begegnen. Gibt es irgendeinen Ratschlag, irgendwas, was du dem sagen oder mitgeben würdest?
Rückblickend habe ich sehr wenig Fehler gemacht, weil ich sehr früh alle möglichen Leute befragt habe und deren Wissen und Erfahrung mit eingebaut habe. Von daher würde ich sehr viel ähnlich oder genauso machen, auf der beruflichen oder Berufungsebene. Mhm. Auf der privaten Ebene wäre ich total gerne nochmal 15 oder 20 mit den Erfahrungen und dem Wissen von heute. Mhm. Da würde ich dann doch ein paar Dinge anders machen oder mir würden ein paar Dinge erspart bleiben. Das wäre wirklich ein großer Spaß. Da müssten sich einige Leute auch warm anziehen.
Gibt es irgendwelche Bücher, die du gelesen hast, vielleicht auf deiner Reise, dich selbstständig zu machen oder jetzt, oder Podcast oder was auch immer, die du gerne empfehlen möchtest, wo du sagst, das ist, kann was sein, was mir gut gefallen hat, was ich empfehlen möchte?
Ich bin nicht so gebildet, wie ich gern wäre und ich lese nicht so viel, wie ich gern würde. Es gibt drei Leute, die ich auf diese Frage immer nenne, die mich sozusagen inspirieren. Die habe ich aber auch erst relativ spät kennengelernt, also in den letzten paar Jahren. Der eine ist der Christian Felber. Der hat sich die Gemeinwohlökonomie im Kern ausgedacht und treibt die Bewegung voran. Mhm. Österreicher, der denkt das, was ich da versuche, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Mhm. Dann gibt's den Nico Pech, der ist Prof in Oldenburg. Der denkt das, was ich mit dem Unternehmen versuche, auf einer globalen Ebene und sagt, wir müssen uns entschleunigen, wir müssen Postwachstumsgesellschaften schaffen, um überhaupt überleben zu können als Menschheit auf diesem Planeten. Mhm. Und da gibt's den Stefan Schaltegger, der ist Prof in Lüneburg. Der denkt das, was wir versuchen, auf der Nachhaltigkeitsebene ganz praktisch und bietet wirklich Handwerkszeug, um da real schon anzufangen. Das sind so die drei, wo ich das Gefühl habe, immer wenn ich mit denen rede, dann lerne ich was Neues. Wobei ich lerne eigentlich von jedem was Neues. Also ich habe in unserem Gespräch was gelernt. Ich lerne, wenn ich nachher mit dem Lkw-Fahrer telefoniere. Also, aber so die drei, wenn man sich ein bisschen sozusagen den Horizont aufmachen will, würde ich empfehlen.
Gut. Ich schenke dir jetzt für dein Bücherregal noch das neue Glückfinderbuch.
Ach schön, danke.
Aus dem ersten Jahr des Glückfinders, Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben. 14 ganz kurze Geschichten. Kannst du reinlesen, vielleicht gefällt dir die eine oder andere Geschichte. Uwe, wenn sich jemand mit dir in Kontakt begeben möchte, wenn jemand mehr über dich oder dein Unternehmen erfahren möchte, über den Weg, den du gegangen bist, aber hauptsächlich, glaube ich, über das Unternehmen oder dein leckeres Produkt trinken möchte, was ich nur sehr empfehlen kann. Wo kann er das tun?
premiumcola.de/Kontakte. Mhm. Da sind die momentanen Orga-Kollegen und Kolleginnen drauf. Und meine Nummer natürlich auch, die jeweils für die einzelnen Postleitzahlengebiete sich kümmern, wenn es also darum geht, wo kann man an die Sachen rankommen. Und ich persönlich bin aber natürlich für alle anderen Fragen auch offen und hab's am liebsten, wenn man mir e-mailt, weil ich nicht so gern telefoniere. Mhm. Steht auch auf der Homepage, telefoniert eher ungern.
Das stimmt, das habe ich festgestellt.
Und seitdem sind das auch viel weniger Anrufe geworden. Was auch ein Teil des Glücks ist, wenn man vorher so wirklich über 30 Anrufe am Tag hatte, was mich echt genervt hat, habe ich einfach nur meinen Wunsch daneben geschrieben, ich möchte weniger telefonieren, ich telefoniere nicht so gerne. Wird auch respektiert. Also wenn jemand das hört und mit mir Kontakt aufnehmen möchte, gern per E-Mail.
Wunderbar. Ich werde auf die Internetseite www.premiumcola.de verlinken. Uwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, uns deine Geschichte zu erzählen, uns deinen Lebensweg näher zu bringen, uns deine Firmenphilosophie näher zu bringen. Meine Welt hat es extrem bereichert, mich mit dir zu treffen, mich mit dir unterhalten zu dürfen. Ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön.
Ich sage danke fürs Mitverbreiten der Ideen.
Sehr gerne.
Damit seid ihr auch Beteiligte, also willkommen im Kollektiv.
Ja, super. Also, dann freue ich mich, dass wir da jetzt auch dabei sind mit dem Glückfindern. Das passt ja super, ihr Lieben. Uwe, danke für die Zeit, danke, dass du gekommen bist und danke für deine Geschichte.
Gerne. Alles Gute euch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.